Die kritische Patriarchatstheorie ist keine verkorkste New Age-Feministen-Ideologie, sondern eine scharfe Analyse des Zeitgeistes, in dessen Zentrum die Megamaschine steht. Für mich ist es die bisher genaueste Beschreibung des kapitalistisch-sozialdarwinistischen militärisch-industriellen Medienkomplexes, der in seiner Konsequenz zur Versklavung der Menschheit führt und die Zerstörung alles Lebens in Kauf nimmt. Freuen Sie sich auf den Beginn einer Gesprächsreihe, die nichts weniger zum Ziel hat, als Verständnis zu kreieren. Ich betrachte diese Unterhaltung als Initiation für eine Grundsatzdebatte, da wir uns viel zu häufig im tagespolitischen Geschehen aufhalten und nicht aus einer Metaebene die Ursache als ganzheitliches Problem zu verstehen, von dem wir ein Teil sind. Dieser Podcast erschien zuerst im Stichpunkt-Magazin, das Magazin für eine Gesellschaft mit Kultur. Hallo, liebe Claudia von Werlhoff, Professor Claudia von Werlhoff, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Gespräch heute.
Ja, hallo Michelle.
Magst du dich kurz dem Publikum vorstellen, wer du bist und was du gemacht hast?
Ja. Ja, ich heiße Claudia von Werlhoff und ich bin Professorin für Politikwissenschaft und Frauenforschung an der Universität Innsbruck, Institut für Politikwissenschaft, inzwischen emeritiert. Und habe ein langes Leben hinter mir schon, also mit sehr vielen auch empirischen Forschungen, gerade im Bereich der Alternativen. Also mir ging es immer darum, was wäre die Alternative zum kapitalistischen Weltsystem? Und bin auf diese Weise eben dann halt mit meinen Arbeiten in der Wissenschaft gelandet, mit meinen Arbeiten darüber. Im Moment bereite ich vor die Veröffentlichung meines Lebenswerks oder sagen wir des Resultats der ganzen Bemühungen mit einem Buch, das heißt Väter des Nichts zum Wahn einer Neuschöpfung der Welt in zwei Bänden. Das ist über 1000 Seiten Werk, das beim Zeitgeist Verlag in der Nähe von Koblenz erscheinen soll, jetzt dieses Jahr. Also wir sind ja schon sehr weit fortgeschritten mit der Bearbeitung und so fort. Ansonsten bin ich aktiv, also wir haben zwei Vereine. Das eine ist die Planetare Bewegung für Mutter Erde, pbme-online.org mit einer Website, und das FIPATS, das ist das Forschungsinstitut für Patriarchatskritik und alternative Zivilisationen, unter fipatz.at zu erreichen. So, das sind die zwei Vereine mit Webseiten, wo natürlich dann alle möglichen Leute noch dabei sind, wo man nachlesen kann, was da sonst noch so alles passiert ist. So. Ja, freue mich über das Interview, das wir schon länger mal geplant haben, Michelle.
Ja, der Austausch mit dir ist wirklich sehr interessant und sehr bereichernd. Und wie ich deine Arbeiten bisher verstanden habe, ist die Hauptthese bzw. die Kernthese die Megamaschine. Magst du uns mal erklären, was du darunter verstehst?
Ja, also die Megamaschine ist für mich in der Tat, also jetzt für mich, ich sage jetzt nicht für alle Leute, sondern das ist ja jetzt auch eine spezifische Forschung, die dahinter steht. Die Megamaschine ist eigentlich die Utopie oder der Ausdruck dessen, was unsere Zivilisation insgesamt hervorzubringen, imstande sein möchte. Und zwar ist die Megamaschine eigentlich das Gegenteil von dem, was wir zunächst einmal vorfinden auf der Erde. Also die natürlichen Bedingungen der Erde sollen mit der Megamaschine überwunden und ersetzt werden durch eine antinatürliche Gegenwelt. Der Ausdruck Megamaschine ist sozusagen der Begriff dafür. Jetzt muss man natürlich dann erstmal erklären, wo das herkommt und was das alles bedeutet und was überhaupt der Maschinenbegriff ist. Das ist jetzt eine längere Geschichte, aber man muss sagen, dass das ganze Problem in den Sozialwissenschaften überhaupt erst auftauchte in den 80er, 70er, 80 bis 90er Jahren. Dann wurde es wieder weg geschaufelt. Da gab es also eine wirklich sehr intensive Diskussion im deutschsprachigen Raum, speziell, also Deutschland, Schweiz, Österreich, über die Maschine, also als moderne Technik. Das hat es vorher in den Naturwissenschaften nicht gegeben. Also das Technikproblem wurde eigentlich nur diskutiert von eben Ingenieuren, Naturwissenschaftlern. Und auch die politischen Bewegungen, eigentlich der Linken, haben die Technikfrage eigentlich nie wirklich diskutiert, weil der technische Fortschritt immer so das Synonym für die kommende Revolution war. Also der technische Fortschritt wurde immer begrüßt. Es gab also bis heute keine vernünftige Kritik des technischen Fortschritts und der Naturwissenschaften als der Disziplin, die dafür sorgt, dass es den gibt. So, insofern war das jetzt ein ganz neues Feld für mich, also als Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlerin. Ich bin ja keine Naturwissenschaftlerin. Und diese Diskussion hat mich mitgenommen. Dann mittendrin war dann diese Atomkatastrophe von Tschernobyl. Da wurde nochmal klar, dass mit der Technik und dem technischen Fortschritt, also kein Witz, sondern das geht uns ans Leben. So, da ging das dann für mich los, dass ich also zusätzlich zu der ökonomischen Kritik des Kapitalismus und auch der beginnenden Patriarchatskritik des Kapitalismus also anhand der Frauenfrage und der Frauenbewegung. Ich war so in der radikalen Frauenbewegung der damaligen Zeit, also dieser seit den 70er Jahren, also nach der Studentenbewegung oder mit der Studentenbewegung in Europa eigentlich und in der Welt eigentlich anfing. Und in dieser Bewegung fehlte überall die Technikkritik und die kam dann dazu. Und dann konnte ich das ausbreiten, was ich inzwischen also erforscht habe und das in meinem Buch dann Väter des Nichts zum Höhepunkt sozusagen kommt. Und die Megamaschine ist ein Ausdruck, der in dieser Debatte schon von dem Louis Mumford, der also auch einer Mythos der Maschine hieß, sein Buch, einer derjenigen war, die damals die Kritik an der Technik aufgegriffen hatten oder weiterentwickelt hatten. Und der hat diesen Begriff für die ägyptische Pharaonenzivilisation geprägt, in der die Megamaschine vor allen Dingen Ausdruck eben einer besonderen Organisation der Bevölkerung war, also eigentlich der kriegerischen und bürokratischen Organisation von Massen von Menschen darstellt. Also Megamaschine im Sinne, also nicht der Maschinisierung aller Tätigkeiten, sondern im Sinne der Organisation der Massen für bestimmte Zwecke der Herrschenden. Also dieser Begriff war da schon im Gebrauch, also seit den 70er Jahren, aber es war noch nicht dazu gekommen, dass man die Maschine, also als Technik, die damals kritisiert wurde oder wo der Anfang der Kritik begann, schon wieder als Weiterentwicklung zu einer neuen Megamaschine darstellte. Das war noch nicht der Fall. Das ist das, was zum Beispiel der Günther Anders angefangen hat. Günther Anders, der war ja einer der wichtigsten Technikkritiker, der österreichische Philosoph.
Der ehemalige Mann von Hannah Arendt?
Genau, ja, ehemalige Mann von Hannah Arendt. Und der ist überhaupt einer der wichtigsten Technikkritiker dieser Zeit gewesen. Und der hat den Begriff, aber er hat nicht gesagt Megamaschine, sondern die eine Maschine. Also er sagte, alle Maschinisierung läuft darauf hinaus, die eine Maschine zu bilden oder zu werden. Damit drückt er aus, dass die Maschine ein imperialistisches Projekt ist. Also eine Technik, die nicht einfach, wie zum Beispiel die Handwerkstechnik, bei einem Gerät bleibt, ne, das man anwenden kann und dann auch wieder wegstellen kann, sondern die Maschine als völlig neue Technik, die ja seit dem 18. Jahrhundert, also nach unserer jetzt Definition entsteht, eine Technik ist, die alles mitnimmt, also die nicht stehen bleibt bei einem Gerät, sondern die nimmt die gesamte Gesellschaft mit. Also zum Beispiel kann man auch einen Staubsauger, ja, den kann man ja als Handwerksgerät betrachten. Es ist aber eine Maschine in dem Sinne, dass sie nur funktioniert, wenn es eine Infrastruktur dafür gibt. Ne? Also du brauchst eine riesen Energieversorgung, um einen Staubsauger zu verwenden. Ne? Das ist also, der ist ja nicht auf das Haus beschränkt, sondern also du brauchst eine Infrastruktur von Energieleitungen und oder Auto, zum Beispiel das Auto als Maschine. Es braucht Straßen. Ohne Straßen kannst du mit Auto nichts anfangen. Du brauchst eine riesen Infrastruktur, um Maschinen überhaupt zu verwenden. Und das heißt, die Maschinen fordern in ihrer Anwendung diese Infrastruktur, die dann immer weiter ausgebaut wird. So nach, dass nach dem, nach und nach sozusagen alles in die Maschinerie, also als immer größer und umfangreicher werdendes Projekt integriert wird. Ne, das ist die Tendenz. Also die Maschine lässt sozusagen nichts außen vor, sondern versucht auch alle prämaschinellen oder noch nicht oder nicht maschinellen Bedingungen sich anzupassen und sich zu unterwerfen. Das ist also ein völlig anderes Prinzip als früheren Techniken, etwa Handwerkstechniken oder magischen Techniken, oder es gibt ja verschiedene Techniken in der Geschichte, dem total widerspricht. Also die Maschine tendiert dahin, zu der einen Maschine zu werden, wie Anders sagt, oder eben zur Megamaschine, wie ich jetzt sage, im Zusammenhang mit Günther Anders, mit dem Louis Mumford, ne? Megamaschine.
Ja, also für mich hört sich das fast ein bisschen an wie in der Natur eine Endosymbiontentheorie, also wo verschiedene Einzeller und kleine Organismen sich zusammentun und einen größeren Organismus bilden. Kann man das auch so verstehen, nur dass es sich halt auch um technische Strukturen handelt, die also nicht belebt sind, aber trotzdem ein größeres Ganzes, ja, so selbst organisierendes, ja, ist das ein Lebewesen oder wie kann man sich das
vorstellen? Weiß ich ja nicht. Also der Witz ist ja gerade, dass die Maschine das Gegenteil zur Natur ist und auch sein soll. Also das, jetzt muss man den Patriarchatsbegriff einführen, den wir schon lange im Auge haben, anhand der Frauenfrage, aber der noch viel weiter geht, weil das Patriarchat ist eine Zivilisation, die ja älter ist als unsere moderne jetzt, ne, die schon ein paar tausend Jahre alt ist. Das Patriarchat entwickelt eine Vorstellung davon, dass die bessere und höhere Zivilisation, die es selber herstellen will, eine ist, in der nicht mehr die Mütter und die Mutter Natur, also als die sozusagen die Welt als weibliche Erscheinungsform, die auch das Leben hervorbringt, selbstständig hervorbringt, zu ersetzen durch eine Welt, die eine männergemachte ist sozusagen, also oder eine von Institutionen und eben Maschinen gemachte, also eine künstlich gemachte, geschaffene ist. Also der Wahn der Neuschöpfung der Welt, das ist das, was eigentlich das Patriarchat will. Und zwar schon sehr lange, also in der Antike lässt sich das schon nachweisen, das mache ich auch in meinem Buch. Deswegen habe ich es auch geschrieben. Das ist schon sehr alt, der Gedanke, dass nämlich die Natur halt in ihrer Funktionsweise und in ihrer Art, wie sie ist, unperfekt ist, niedrig ist, nicht gut genug ist, überwunden werden soll, durch Neues umgeschöpft werden muss und so weiter. Und am Schluss, also als Ideal, eine Gegennatur hervorgebracht werden soll, die bedeutet, dass man die Natur insgesamt nicht mehr braucht. Also die Mütter kann man abschaffen, das sind wir jetzt ja schon dabei, in den neuen Technologien der vierten industriellen Revolution ist das ja die Diskussion unter anderem. Also bis dahin ist es gegangen schon. Das heißt, der Gedanke ist sehr alt, dass man gerade nicht der Natur folgen soll oder sich an ihr orientieren soll oder sie überhaupt kennen muss, ne, sondern dass man im Prinzip was genau anderes, was Höheres, Göttliches, eben Neugeschaffenes an ihre Stelle setzen soll. Also eben nicht der Vergleich mit der Natur hinkt immer, weil die Natur ist ja kein, da muss man halt den Charakter der Maschine dagegen setzen. Also die, nach der Renate Gent, die eine von denen war, die in der Zeit der Maschinenkritik ihre Arbeiten verfasst hat, die hat über Maschinisierung und Mimesis habilitiert, das ist eine von den Hauptmaschinenkritikerinnen. Nach ihr gibt es verschiedene Kriterien, die die Maschine kennzeichnen, und die lese ich jetzt mal vor. Die sind genau im Gegensatz zu dem, was in der Natur stattfindet. Deswegen ist er überhaupt kein Vergleich damit, also gerade der Vergleich damit eben falsch. Und zwar, die Maschine hat folgende Merkmale. Sie beruht auf oder setzt durch die Berechenbarkeit. Also alles wird berechenbar, nichts ist mehr zufällig oder irgendjemanden, einem anderen Subjekt, also von einem anderen Subjekt her zu erwarten. Also es wird alles berechenbar. Es wird alles quantifiziert, also Quantifizierung und statt Qualität, Quantität. Dritter Punkt, Reduktion von Komplexität. Also alle Naturvorgänge sind komplex. Zum Beispiel jedes Blatt an dem Baum ist verschieden. Also ja, nichts ist gleich. Ne?
Ja.
Also das heißt auch die identische Reproduktion, also wie die Ware. Die Ware kommt ja auch aus der Maschine, also als kapitalistische Ökonomie. Die ist identisch. Jedes Produkt, was da aus der Maschine fällt, ist gleich dem der vorherigen. Dann geht es um Austauschbarkeit. Also es kann ausgewechselt werden. Dann geht es um die Kontrolle, von außen Kontrolle des Funktionszusammenhangs, muss also von außen kontrolliert werden und vor allen Dingen von oben. Es gibt ein geschlossenes Regelsystem, da kann man nicht irgendwie beliebig was machen. Es gibt einen Steuermann, also es gibt eine autoritäre Organisationsform. Und das, was geschieht, muss also operationalisierbar sein. Das heißt, alles muss machbar sein, die Machbarkeit. Und schließlich gibt es noch den Sachzwang. Das heißt, die Maschine orientiert sich nicht an irgendeiner Moral, sondern sie macht das, was zu ihr gehört. Und selbst wenn es Mord und Totschlag ist. Also das heißt, mit diesen Kriterien der Maschine kommt man sehr schnell überall hin, wo die Maschine stattfindet. Und das ist eben genau nicht ein Naturvorgang. Der soll ja gerade ersetzt werden. Also insofern passt das überhaupt gerade nicht. Ne? Also die Maschine ist ein autoritäres Projekt. Sie kann nicht demokratisch sein, ist unmöglich. Sie kann nicht naturgebunden sein, ist auch unmöglich. Und sie führt zu totalitären Verhältnissen.
Und dennoch reproduziert sie sich ständig selber. Also sie wächst und übernimmt die Lebensbereiche und tötet sie praktisch ab. Und aber dieser Wachstum, wo kommt der her?
Was sind die Unterstützer? Moment, du sprichst so, als sei die Maschine ein Subjekt. Und tatsächlich wird sie behandelt, als sei sie ein Subjekt. Und diejenigen, die die Maschine benutzen und sie betreiben und sie ausbauen, verstecken sich natürlich auch dahinter und sagen, ja, das hat die Maschine. Wir stehen ja davor, wenn du mit dem Quantencomputer konkurrieren willst mit deinen Ergebnissen deiner Recherche und so weiter, kommst du natürlich nicht weit. Die Maschine ist natürlich perfekt in dem Sinne, dass sie schneller und besser rechnet als wir. Ja, also dann wird sozusagen das Denken plötzlich zur Rechenoperation erklärt und alles, was wir sonst als Denken verstehen, gilt nichts angesichts der Maschine, weil die Maschine das genau nicht kann. Die Maschine kann ja nur das machen, was man ihr eingibt und was man ihr einprogrammiert. Also jetzt also als Computer zum Beispiel, Maschine der Maschinen, das ist eine Neuentwicklung der Maschine auch, die noch nicht so alt ist, gerade noch 70 Jahre und so. Also das heißt, das muss ja jemand machen, jemand muss das eingeben. Du kannst natürlich mit Quantencomputern und all solchen Systemen, die mehr als 0 und 1, also mehr als binäre Systeme beinhalten, viel mehr machen. Und das kannst du auch nicht mehr zurück sozusagen rechnen oder zurückverfolgen, wie das dann zustande gekommen ist, das Ergebnis. Aber dennoch ist die Maschine ja ein von Menschen gesteuerter Apparat und ist ja kein Lebewesen. Aber der Trick an der patriarchalen Ideologie der Maschine ist natürlich, sie auszugeben als das bessere Leben. Sie ist das höhere Leben. Sie ist das bessere und höhere Leben. Und deswegen wird die alte Diffamierung des Lebendigen, also des Buddha hervorgebrachten, dadurch nur bestätigt oder vielmehr, das ist genau der Witz, das Mutter hervorgebrachte ist niedrig und irdisch und so weiter. Und wir machen das höhere und bessere Leben. Und die Maschine ist ja genau der Ausdruck dieses neuen angeblich Lebens und Lebendigen, was die Maschine hervorbringt. So nach dem Motto, die Maschine hat eine Seele. Das ist ja schon, oder das wird angestrebt, dass sie eine Seele hätte und einen Geist. Das ist schon in den 80er Jahren diskutiert worden und kommt jetzt mit dem Harari und diesen Leuten alles wieder rauf, weil man jetzt natürlich mit der KI und der künstlichen Intelligenz und mit anderen Technologien so weit ist, dass man das alles noch ganz anders propagieren und wirklich in die Realität umsetzen kann, so dass man die Leute erschrecken kann mit irgendwelchen angeblich lebenden Maschinen. Also das maschinelle Leben und die lebendige Maschine sind sozusagen der Weg zum Transhumanismus und zum Posthumanismus. Das ist genau die Ideologie. Die Maschine ist das bessere Leben. Ne? Wobei natürlich dann die Energiefrage sofort ins Blickfeld gerät als zentrale Frage, weil keine Maschine bewegt sich von allein, sie braucht Energie. Das ist das, was ein Lebewesen von sich aus hat, die Maschine nicht. Sie muss also getankt werden sozusagen, damit sie sich bewegt. Und wenn man den Stecker zieht, bewegt sie sich nicht mehr, ne, im Gegensatz zu einem Lebewesen. Also das ist genau die Unterscheidung, die jetzt hier notwendig ist, dass die Leute das nicht verwechseln oder gar glauben, die Maschinen seien die besseren Lebewesen, was ihnen ja jetzt ja angedroht wird im Transhumanismus. Also der angeblich bessere Mensch, der im Patriarchat immer schon gesucht wird, ist nun der Transhumane oder gar Posthumane, der ist dann gar nicht mehr da. Also der Roboter, ne? Also diese Tendenz dahin, dass die Maschine nicht nur die äußere Natur umwandelt, ne? Und die ganze Gesellschaft umwandelt in eine Diktatur, nämlich im Prinzip, sondern sich auch hermacht jetzt über die Menschen selber, also als Lebewesen, nicht nur integriert als Fabrikarbeiter oder Konsument, Warenkonsument etc., sondern oder als Bürokrat und Soldat etc., sondern direkt, unmittelbar nach dem Körper, Geist und Seele der Menschen greift, also sich an ihnen vergreift und sie versucht, in die Maschinisierung direkt hineinzuziehen. Das ist die Digitalisierung, die wir jetzt haben. Also Internet of Things, Internet of Bodies, das wird alles vorbereitet, dass also die Menschen nicht mehr individuelle, autonome Lebewesen sind, sondern dass sie direkt integriert werden in diese ganzen Vorgänge. Und in denen sie dann auch nichts mehr selber zu bestimmen haben, sondern eben sind berechenbar, quantifizierbar und so weiter, austauschbar etc., all dies, und überhaupt nichts mehr dazu selber zu sagen haben. Das ist natürlich das Ideal dieser ganzen Übung.
Also ist es sozusagen brandgefährlich, wenn bei Google eine Diskussion darüber stattfindet, ob nun diese künstliche Intelligenz, die da geschaffen wurde, lebendig sei oder nicht. Du sagst ganz klar, eine Maschine oder eine künstliche Intelligenz, sei sie auch noch so mit dem Quantencomputer verbunden und hat sie auch noch so viel Zugriff auf Daten, sie kann niemals lebendig werden.
Na, natürlich nicht, aber das glauben sie ja alle. Sie zittern ja alle darum, der Hans Moravec und der Ray Kurzweil und die ganzen Vorgänger von dem Yuval Harari, die haben ja das alle, sie zittern alle darum, die sagen alle, die Maschine muss, das ist doch ihre Ideologie. Wir sind besser als die Mütter und als Mutter Natur. Das ist es doch. Wir können das besser. Das ist das, was sie seit Jahrtausenden sagen. Und jetzt machen sie es auch und sind so weit, dass sie fast dabei angekommen sind und die Leute ihnen das auch noch glauben, ne? Das ist doch genau ihr Föhn, also ihre Idealvorstellung, dass sie endlich das Leben ersetzen. Und du hast ja diese, was ich Alchemie nenne, also die antiken Techniken, in denen das zum ersten Mal ausprobiert wurde oder wo die früheren matriarchalen oder vorpatriarchalen Techniken und Errungenschaften nach der Patriarchalisierung der Gesellschaft, zum Beispiel der Übereroberung von Ägypten durch die Schmiede aus dem Kaukasus, das sind diejenigen, die dann als Pharaonen auftreten, da haben sie ja die eigenständigen Entwicklungen der dort ansässigen Kulturen, der ägyptischen schwarzen Hochkultur, die das nämlich mal war, kaputt gemacht und sich angeeignet und umgewandelt für ihre eigenen Zwecke. Deswegen sind die patriarchalisierte Alchemie entstanden, also eine Technik, in der genau diese Transformation vom Naturgegebenen in ein künstlich gemachtes stattfindet, indem die Materialien, die man vorfindet, erstmal zerstört werden, um später neu zusammengesetzt zu dem großen Werk der Alchemie, was dann als Opus Magnum, dann als das bessere Leben oder die bessere Welt erscheinen sollen. Ne? Das ist ja der Weg. Dieses Denken führt nach 2000 Jahren oder ja, kann man sagen, in die Maschine. Ne? Das ist das, was nachher dabei herauskommt, als sozusagen Realisation dieses Denkens, als Verwirklichung dieses Denkens, des Anti-Natur-Denkens und des gegen die Natur etwas aufzubauen, was das bessere Leben sein soll. Die bessere Natur sowieso, die zweite Natur oder bessere Natur sein soll. Und das bessere und göttliche und höhere Leben, der Harari sagt sogar, die Gottmaschine, das Universum ist die Gottmaschine, wir machen sie es dazu. Und der Mensch ist dann der Homo Deus, der Gottmensch. Ne? Wir dürfen denn der Gottmensch sein, der also in dieser Gottmaschine sozusagen integriert ist, in diese Gottmaschine. Ne? Das ist der wahnsinnigen Vorstellung, die diese Männer haben. Und inzwischen gibt es auch Frauen, die sich daran beteiligen, aber wie Frauen machen da immer alles dann noch nach. Aber das ist wirklich das patriarchale Projekt, also Paterarchie im Sinne, das Leben soll männlich geschöpft sein und nicht mehr weiblich oder eben von Natur aus. Und Natur aus ist immer das Weibliche, also die Frauen und die Natur haben miteinander gemeinsam, dass sie das Leben hervorbringen sozusagen. Und gegen diese überwältigende Mehrheit des Weiblichen wird das Männliche inszeniert als die Neuschöpfung und Besserschöpfung und Höherschöpfung der Welt, einschließlich inzwischen des Menschen. Ne? Das sind dann die Retortengeburten, die wir ja heute überall schon haben, beziehungsweise die synthetische Biologie, die sie anstrebt, also ein synthetisches Lebewesen hervorbringt, sondern durch noch lebendige, normale Frauen. Oder eben dann überhaupt nur noch durch Computer und Nanotechnik und so weiter, in denen völlig neuartige Lebewesen auch erfunden werden sollen, die jenseits aller Artgrenzen, also zwischen den verschiedenen Arten oder auch zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen und Maschinen stattfinden sollen. Also diese ganzen Errungenschaften, also in der Gentechnik und synthetischen Biologie und in der Nanotechnik und in der KI, die alle gemeinsam jetzt am selben Punkt operieren, also die bessere Schöpfung hervorzubringen. Da wird dir schlecht, wenn du das liest, die Propaganda dafür liest. Ne? Und das Irre ist, dass die Leute immer noch glauben, das ist ja immer dasselbe gewesen, das ist das Höhere und Bessere. Und das wird von den Leuten geglaubt, obwohl es ein Schlag in ihr Gesicht ist. Ne? Also
die Transhumanisten sind praktisch die Alchemisten von damals. Die es geschafft haben, durch ihre Rhetorik und durch ihre PR die Menschen
nicht nur, die sind ja Alchemisten auch ganz konkret. Sie sind ja nicht nur theoretisch Alchemisten, sondern auch praktisch. Denn was die zum Beispiel die Gentechnik macht, ist Auseinandernehmen, also die Zerkleinerung und Zerstörung dessen, was ist, also der Materie, die ist. Also ihre Zertrümmerung, Mortifikation heißt das in der Alchemie auf Lateinisch von Mors, der Tod, die Zerkleinerung, Zertrümmerung, Auflösung des Gegebenen, sozusagen ein Brei herzustellen, aus dem wird jetzt gefischt, also die ganzen Gene von verschiedenen Tieren, Pflanzen in einen Topf, da kannst du dann rausfischen und die neu zusammensetzen. Das ist das, was sie wollen. Sie wollen alles auflösen. Die Nanotechnik ist ja das extremste Beispiel, das geht ja noch subatomar auch noch weiter. Natürlich gehört auch die Atomtechnik dazu, also die Zerstörung selbst des Kerns der Materie. Das ist ein typisch alchemistisches Verfahren. Das ist eine Zerstörung per Verfahren, das sich überall abspielt, also in der gesamten Industrie und allen industriellen Revolutionen bis heute. Und wo das heute also seinen Höhepunkt erreicht, in dem sogar noch subatomar alles kaputt gemacht wird, um dann aus diesem Restleben neue Kombinationen herzustellen, die völlig beliebig sind. Ne? Ich habe auch mal so Filme gesehen, also sollte man sich nicht angucken, wo solche komischen Lebewesen, die natürlich auf die Dauer nicht existieren können, deswegen verstehen immer die Leute nicht, warum sowas gemacht wird. Ja, es wird gemacht aus Prinzip, um eine prinzipiell andere Welt herzustellen, als die von Natur aus da ist. Ne? Das ist ein Horrorkabinett von Vorstellungen, also zum Beispiel der Günther Anders, der Erwin Schargaff, auch in Österreich, immer die Österreicher dabei und die Deutschen, der Chemiker. Und einer der Erfinder der Gentechnik, der hat ja am meisten dagegen gewütet, ne, Erwin Chargaff, gegen diese Vermischung aller Lebensformen durch ein vollkommen sinnloses Durcheinander, was alles ausprobiert wird, damit diese komische Ideologie, aber er hat nicht erkannt, woher die Ideologie kommt, immerhin hat er sie aber trotzdem gesehen, dass also ein neues Leben erschaffen werden soll, ne, warum auch immer. Das ist eben genau der Grund, ist, man will eben immer antreten gegen die Natur, die Konkurrenz zur Natur. Das Bessere ist das, was nicht von Natur ist. Und da kommt dieser ganze Wahnsinn her, mit dem wir uns jetzt konfrontiert sehen. Ne?
Ist denn deiner Meinung nach, ist dieser Priesterkaste, will ich sie jetzt mal nennen, also angefangen von Harari über Eric Schmidt bis hin zu Elon Musk, ist denen das bewusst, dass sie eigentlich zur Modifikation des Lebens beitragen?
Ja, oder, sicher. selbstverständlich. Das ist ja ihre Ideologie, die habe ich ja nicht erfunden. Ich habe sie nur über die Geschichte hin nachverfolgt und habe festgestellt, dass sie seit der Antike, seit dem alten Ägypten bis heute die gleiche geblieben ist, nur mit viel schlimmeren Auswirkungen, die noch weit über also alles, was der Louis Mumford gesehen hat, natürlich hinausgeht, weil sie bis in die Zellen und bis in die Atome gehen. Also was Schlimmeres kann es ja gar nicht geben und damit das gesamte Leben zerstörend in Frage stellen. Und das, du kannst ja dir vorstellen, irgendwelche Kunstlebewesen, also Mischungen aus Fröschen und Blumen oder sowas, oder Menschen und Fröschen, habe ich auch mal so einen Menschen gesehen, können ja sowieso nicht überleben. Es gibt ja gar keine Umwelt, in der die gedeihen können und nichts. Das heißt, das wird ja alles über den Haufen geworfen. Die ganze irdische Ordnung wird, das selbstverständlich wissen die das. Das wollen sie ja. Genau das wollen sie. Und sie behaupten, dass das das Bessere ist. Das heißt, die Natur wird ja seit Patriarchatsanfang eigentlich immer als schlecht herabgewürdigt, weil sie von den Frauen kommt oder die Natur selbst ein weibliches Wesen ist sozusagen. Es bringt hervor, was die Männer als solche nicht hervorbringen können. Und die Frauen sind der Natur ähnlich, indem sie das auch können. Ne? So. Und genau das, dieses Grundprinzip unserer Existenz auf der Erde, ist halt so auf der Erde, das soll überwunden werden, indem es geschleift wird, indem es zerstört wird. Ganz bewusst, genau das, darum geht's. Wow. Und das gilt als das Bessere. Denn nach dem Motto, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Also wenn man was Besseres herstellen will, dann muss man eben auch in Kauf nehmen, dass was kaputt geht. Das ist ja auch, was Schumpeter und solche Leute dann in der Ökonomie, also die schöpferische Zerstörung genannt hat, der hat gesagt, ja klar geht da was kaputt, ne, wenn man hier dauernd die Wälder rodet und dann irgendwas mit dem Holz macht und so weiter. Weil was ist dann mit den Wäldern und dem Klima? Sind wir jetzt am Amazonas? Aber der hat immer behauptet, ja, aber der Kapitalismus bringt was Besseres und mehr hervor, als er zerstört. Ne? Und genau das ist der Mythos. Das ist ein Mythos. Und leben wir jetzt ja auch, dass das eben nicht stimmt. Ne? Sonst würde ja das Ökologieproblem gar nicht existieren. Also die Zerstörung der Welt ist ja schon sehr weit fortgeschritten und es wird auch immer noch weiter. Es wurde nie verboten, dass der Amazonas abgeholzt wird. Da hat doch nicht die UNO gesagt, das ist Welterbe und so, und da darf nichts, hat niemand gemacht. Das wird alles zugelassen, ne? Und also die anderen Sachen brauche ich ja gar nicht alle zu erwähnen. Es wird alles zugelassen, weil ja angeblich der technische Fortschritt das Bessere hervorbringt, ne?
Ja, allein die Tatsache, dass in Deutschland jetzt schon 70% aller Insekten, also faktisch aller Lebewesen verschwunden sind.
Ja, ja.
Also beweist das ja, dass wir in einem Ökozid leben, den die meisten Menschen wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen. Und wenn es sich um so eine Art Religion eigentlich auch handelt, also wenn du sagst, dieser Priesterkaste ist es bewusst, das heißt, sie benutzen bewusst auch Rhetorik und Bilder und Imaginationen, auch mit diesem DARPA-Projekt ist es ja auch bekannt geworden, dass sie uns etwas versuchen einzureden. Wie können wir dann uns dagegen wehren, beziehungsweise was können wir dann als diejenigen, die sich dem bewusst werden, wie können wir uns schützen und was können wir entwickeln, uns da zu entgiften?
Ja, aber es ist ja so, also eins ist ja auch klar, auf der anderen Seite, die Gegenseite, sage ich jetzt mal, also diese Alchemistenkaste, die wissen ja auch, dass die Erde kaputt geht. Natürlich wissen die das. Sie behaupten zwar, dass das nichts macht, weil und so weiter. Aber man sieht es auch in dem Projekt mit dem Great Reset oder dem Green New Deal und so weiter, dem ganzen grünen angeblichen Alternativprogramm, was wir jetzt auch überall haben, in der EU und in den USA und so weiter. Was die ja anstreben, ist ja zunächst einmal, es wird sogar gesagt, eine Bevölkerungsreduktion, ne? Also es geht darum, den Verbrauch zu minimieren, also den Verbrauch der Ressourcen, weil die natürlich endlich sind, das wissen die auch, das gibt ja nicht, also wenn alle Leute ein Handy haben, gibt es kein Coltan mehr im Kongo und dann kannst du das alles vergessen. Sie wissen, die Ressourcen sind einfach endlich und selbst wenn sie über die Nanotechnik und andere Projekte immer behaupten, sie könnten völlig neue Materialien und ich weiß was alles schaffen und mit den erneuerbaren Energien auch die entsprechende Energie, ist ja als Quatsch, stimmt ja gar nicht. Also allein so ein Windrad verbraucht ja schon Tonnen von seltenen Erden. Das wird es gar nicht mehr lange geben und auch die Atomkraft ist keine Alternative, abgesehen von ihren Gefahren, weil auch das Uran, das dafür geeignet wäre, schon bald nicht mehr existiert. Das heißt, überall stoßen die ja mit ihren Projekten an die Grenzen der irdischen Ressourcen. Das ist auch klar. Deswegen ist das Hauptprojekt im Moment die Bevölkerungsreduktion. Also wie die Guidestones da in Georgia das schon beschrieben haben, die jetzt ja gesprengt worden sind, witzigerweise. Da steht drauf, also 500 Millionen dürfen auf der Erde noch leben oder 1 Milliarde und mehr nicht. Also wir haben ja einige Projekte, die jetzt ja schon laufen. Wir sehen ja auch, die Übersterblichkeit hat ja längst angefangen. Also sie wollen den Konsum reduzieren. Das sind auch die ganzen Programme, diese sogenannten grünen Programme, bedeuten ja alle Reduktion des Konsums, Reduktion des Verbrauchs, Ende der alten Industrien, also die berühmten CO2-intensiven sind, wobei CO2 ja ein Pflanzengas und ein Lebensmittel ist und keine schädliche Substanz. Also es wird ja nur gelogen, es ist alles eine völlig irre. Aber auf jeden Fall soll das dazu führen, dass der Verbrauch der Ressourcen, Öl, Gas und so weiter, Kohle und so weiter, gestoppt wird, damit noch was übrig ist für spätere Zeiten und nicht, weil das schädlich ist, sondern das ist ja nur die Ideologie dazu. Und wir sollen weniger konsumieren und vor allen Dingen verschwinden von dieser Erde, möglichst noch per Kannibalismus sozusagen, weil die Menschen ja selber CO2 produzieren und so dieser ganze Irrsinn. Das kommt ja noch dazu. Die Idee ist schon, das System weiterführen zu können, selbst wenn es ressourcenintensiv ist, aber eben auf einer Ebene von 10, 20, 30% des bisherigen. Ne? Dadurch wird das Ganze sozusagen hinausgeschoben. Und ansonsten kommen die neuen Technologien zum Tragen, also die vierte industrielle Revolution, die Menschen selber als auch noch Energiespeicher und auch also als reproduzierbare, regenerierbare Energie, also die Leute können dann mit ihrem Körper sozusagen die Maschine betreiben, an die sie angeschlossen werden, per etwa Chip im Hirn und so weiter, also Elon Musk und solche Leute sitzen ja längst da dran. Und dann kann man mit elektromagnetischen Wellen, also diese ganze Geoengineering, die ganze Militärgeschichten, die gehören ja alle noch dazu, die Technologien, dann von außen die Leute also über elektromagnetische Wellen dazu, also 5G zum Beispiel und so weiter, dazu veranlassen, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten sollen. Also diese ganzen, alles wird ja verchippt, ne? Die ganzen, nicht nur die Haushalte, sondern auch die Kleidung und die Menschen selber und ihr Körper. Überall werden da Sensoren eingespeist oder sollen werden. Und die Leute denken, das ist technischer Fortschritt. Nee, das ist ihr Ende. Ne? Der Mensch, also als Homo sapiens, ist damit an seinem Ende angekommen. Nicht nur, dass sehr viele Leute verschwinden, sondern dass der Rest integriert werden soll in diese Megaprojekte. Und ich frage mich also halt natürlich auch, inwiefern innerhalb der herrschenden Kreise dann nicht auch mal irgendwelche Widerstände gegen den Irrsinn auch mal laut werden. Aber höre ich bisher nicht so deutlich.
Ja, es verschwinden ja auch immer wieder. Also in Afrika hatten wir das ja jetzt gerade gesehen. Also die Präsidenten der afrikanischen Staaten, die sich gegen die Politik der WHO oder wem auch immer oder der Gesundheitsdiktatur gewandt haben.
Worden, ja.
Ja, genau.
Und der von Haiti auch, ja.
Aber also aber wenn wir jetzt Vorbilder nehmen wie die Kogi-Indianer oder Urvölker, die haben es ja auch schwer. Also wie können wir dann aus dem Alten und Neuen lernen, um Alternativen zu entwickeln, die uns dann Hoffnung geben können?
Naja, also die Kogi sind ja vor den Spaniern verschwunden in der Sierra Nevada in Kolumbien. Die haben sich gerettet in den Berg und haben dann ein mühevolles Leben dort gehabt. Also insofern war das sozusagen nicht ihr eigener Wunsch, sondern also praktisch nur das Resultat ihrer Flucht. Da sind sie eben nicht den Spaniern in die Hände gefallen, wie andere indigene Stämme, die dadurch ausgelöscht wurden. Also so der Pierre Clastres, das ist ein französischer Anthropologe, hat das ja immer sehr schön beschrieben. Also die Flucht vor dem Staat sozusagen, Staatsfeinde heißt das Buch. Also die Indigenen, die sich also überall in den Dschungeln und den Bergen versteckt haben, um nicht umzukommen durch die Kolonisation. Also das ist natürlich die eine Seite. Also das zeigt aber, dass man trotzdem auch leben kann außerhalb des Systems. Aber das ist natürlich keine Perspektive für alle. Und für alle ist das auch sehr schwierig. Ich glaube, was es für Alternativen gibt, ist eigentlich klar. Also ich selber habe ja daran zum Beispiel in Venezuela ausgiebig geforscht mit den dortigen Bauernbewegungen, die ja dann auch das praktiziert haben, indem sie also aus der Agrarreform ausgetreten sind und die Maschinerie abgelehnt haben, die Kredite abgelehnt haben, das Land besetzt haben und wieder zurückgewonnen haben, sogar ohne mit dem Militär in Konflikt zu geraten und also ihre eigenständige Subsistenzproduktion, Permakultur und so weiter wieder aufzubauen und hatten seitdem gar kein Problem mehr, nur dass halt nachher mit der sozialistischen Regierung, die haben das ja nicht so toll gefunden. Also das hat sich nicht ausbreiten können, obwohl das schon dabei war, so dass die Leute wieder die Produktionsmittel in Besitz nehmen. Und das wird ja immer schwieriger, weil also gerade dieses Landgrabbing und so weiter, also man allein Bill Gates ist ja der größte Grundbesitzer in den USA, was macht er mit dem Land vor? Er bestimmt keine Subsistenzproduktion zur also naturgemäße, ne, die die Menschen wieder zurückführt in ihre alten Kenntnisse und Kulturen, sondern der will natürlich da gentechnisch modifizierte oder überhaupt vollkommen maschinisierte Kulturen anbauen, wenn überhaupt. Also das heißt, es ist ein riesen Konflikt, der da ausgetragen werden müsste, denn das ist klar, ohne Produktionsmittel werden die Leute keine Alternative aufbauen können. Wie das geht, das ist eigentlich bekannt. Ich meine, es ist halt immer schon bekannt, weil es immer schon der Fall war. Das ist ja nicht das Problem, wie das geht, sondern natürlich muss man es wieder lernen und so weiter, aber man muss erst einmal die Mittel dazu haben und vor allen Dingen es auch wollen. Also diese Anti-Natur-Ideologie, diese Natur ist schlecht und niedrig und sündig und das Christentum hat ja da auch eine fürchterliche Rolle gespielt in der Richtung. Da ist also dieser Anti-Natur-Blick oder die Usurpation der Natur als zweiter Natur, also als Maschine eigentlich, die Maschine ist eigentlich die zweite Natur, die wird immer noch Natur genannt, aber gar nicht gemeint, sondern es wird damit gemeint, das ist das Bessere, als dass man sich der Natur wieder zuwendet. Und die meisten Leute haben ja überhaupt keine Ahnung von Natur und die Naturwissenschaft auch nicht. Denn in der Natur sind sie nie gewesen, wie der Chagaf das immer sagt. Sondern es geht ja gerade darum, das Gegenteil zu machen. Also man müsste sich erst einmal von dieser Ideologie verabschieden, dass der Fortschritt, der technische Fortschritt und die Maschine und so weiter die bessere Natur seien und die bessere Zukunft für uns bereitstellen würden. Die sind unser Untergang. Es ist genau umgekehrt. Also sich zu verabschieden von dieser völlig irrsinnigen Abwendung von der Natur, also der Natur sich wieder zuzuwenden zu können. Was ist denn das überhaupt? Was wächst denn? Was blüht denn? Wie kann man damit umgehen? Ich meine, das ist ja die ideologische Hauptfrage erst einmal, dass die Leute eben, aber sie sind ja alle in diesem Bann, in dieser mimetischen Sphäre, wie die Renate Gent es nennen würde, die Maschine schafft. Sie bereiten sich alle vor, in die Maschine integriert zu werden in der einen oder anderen Form. Ne? So wie früher, die Bauern, werden Soldaten oder sie werden Lohnarbeiter und kümmern sich nicht mehr um ihr Land. Die Perspektive war, unsere Zukunft ist eine andere als die der bäuerlichen Subsistenz. Und das greift ja um sich. Und es gibt überhaupt keine Gegenkultur, also keine offizielle jedenfalls, ne? Keine wirkliche Gegenkultur, die Natur wieder in ihre, die irdische, lebendige, erdige Natur wieder in ihr Recht setzt. Ne? Das gibt's ja überhaupt nicht. Auch die meisten esoterischen Bewegungen gehen ja dauernd ab von der Natur und die gehen darüber hinaus. Die Natur, die Erde, die Materie, das ist das Schlechte und das Böse und so Quatsch. Ne? Eben nicht. Ne? Ja. Die Materie der Maschine ist das Böse sozusagen, aber doch nicht unsere Erde, auf der wir hier rumlaufen. Ne? Das ist die Verkehrung in den Köpfen ist ja perfekt überall, ne?
Ja, weil die Menschen halt glauben, durch die Technik Zeit zu sparen. Also, dass ihr Handy oder ihr Auto ihnen ja die Zeit geben, um dann wieder, die sie dann ja vor dem Fernseher verbringen. Aber
nicht nur die Zeit, wie du gesagt hast, nicht nur die Zeit, sondern das ist ja inzwischen der Ersatz für alles Mögliche, für die Freundschaften, für die Begegnungen. Ist ja viel schlimmer. Die Menschen sind ja schon wirklich angepappt an ihr Handy. Also das heißt, und sie merken gar nicht, dass es auch noch gesundheitsschädlich ist und so weiter. Und dann mit 5G, also das wird ja alles ganz tödlich. Das wird ja als ein Also die Technik ist ein Massaker, das sie anstellt und anrichtet an allen Lebewesen. Und das wird nicht wahrgenommen. Die Leute oder lassen sich impfen oder mit etwas, was gar keine Impfung ist, noch nicht mal in den Arm jagen, ohne zu wissen, was es ist, weil sie gar kein Leibverständnis mehr haben. Die ganze Medizin hatte kein Leibverständnis. Für die ist der Leib, der Körper, die Maschine, Körpermaschine. Ne? Und die Leute haben über weite Strecken selbst das Verständnis von sich selbst als lebendigem Leib verloren und halten sich für eine Art Maschine, mit der der Umgang irgendjemand, dem wird dann die Verantwortung dafür übertragen. Und dann lassen sie sich halt da was in den Arm jagen und wundern sich hinterher, dass das irgendwie ein Problem ist. Ne? Aber sie haben gar keine die Selbstbewahrungskräfte, sich selbst als lebendigen Leib zu verstehen, der zur Erde gehört und nicht in die Maschinerie. Das ist ein Verständnis des Leibes, das nicht mehr existiert, also nicht mehr in der Medizin, sowieso nicht in der modernen Medizin, die kommt ja aus den Inquisitionsknästen und Horrorgeschichten, die sowieso nicht. Aber auch sonst nicht. Also es ist einfach den Leuten, die Maschine hat den Leuten ausgetrieben, ihr lebendiges Leibbewusstsein und Leibverständnis. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Und die Frauen, die durch die Schwangerschaft und so weiter immer wieder daran erinnert werden, was das eigentlich ist, der Leib als unser Anteil an der Natur oder als unsere Zugehörigkeit zur Natur, die werden ja jetzt immer mehr davon auch weggebracht durch Kaiserschnitte und durch Anti-Gebär und Propaganda und durch die ganze medizinische Einflussnahme mit den Frauen. Diese Erfahrung immer mehr weggenommen, bis hin, dass sie überhaupt nur mehr künstliche Geburten, da gibt es schon diese Plastikbehälter, die als künstliche Uterie und so da vorgestellt werden. Also das ist ja gespenstischer, geht es ja gar nicht mehr. Das heißt, diese ganze umfassende Angriff, der da stattfindet auf das menschliche Leben und wie das übrige Leben auch, das ja wirklich wie in einer riesen Exterminationswelle kaputt geht weltweit, das passiert ja mit den Menschen jetzt auch. Sie sehen den Zusammenhang immer nicht, weil sie denken, sie sind was anderes als die Tiere und was anderes als die Pflanzen und so. Ich halte es immer mit der Clarice Lispector, das ist eine brasilianische Dichterin, die hat gesagt, das finde ich einen totalen Satz, ich bin wie alles ist. Ja. Also mit diesem Satz, ich bin wie alles ist, kommst du überall hin. Aber bestimmt nicht in die Maschine. Ne? Ich bin wie alles ist. Und das ist das, was die Leute einfach nicht mehr mitbekommen, auch nicht mehr in der Schule und auch nicht mehr von ihren Eltern. Und ich weiß nicht, es ist ganz schwierig geworden.
Ja, ne? Diese Harmonie des Lebens zu spüren und eins ja, und zu sein mit dem
ja, System. Und das auch umsetzen zu können und damit auch leben zu können. Und das heißt, du die Produktionsmittel wieder zu bekommen. Ne?
Wie soll aber denn das die Produktionsmittel, gehen? So wie ich das jetzt verstanden habe, ist ja...
Das Land,
genau.
Ja, klar. Und
da, ich hatte gerade ein Gespräch geführt mit Birgit Weidmann, die über die Bauernkriege referiert hat. Und wir hatten ja probiert, uns das alte Recht und das Land, also diese Allmendeflächen, uns ja. wiederzuholen, die uns genommen
klar.
wurden.
Ja.
Aber wir wurden halt immer wieder zurückgeschlagen. Also die Köpfe, angefangen von Vercingetorix bis hin zu ja den Che Guevara und wer ja. da nicht alles kam nach ihm, wurden halt liquidiert und aufs Härteste ausgelöscht. So dass
ja, darum ging's ja, ne?
wir eine Selektion durchlebt haben, um dass keiner mehr ernsthaft ja aufsteht ja. für das Leben und sein Leben dann auch auf die Waagschale.
Naja, ich meine, die ganze moderne Zivilisation beruht auf der ursprünglichen Akkumulation, wie Marx das genannt hat, also auf der Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln, also der Bauern vom Land und der Handwerker von ihrem Gerät. Das ist die Grundlage der Moderne und so leben wir. Kein Mensch hat mehr irgendwie vielleicht noch ein Fitzchen im Garten oder sowas, aber nichts, wovon er leben kann konkret. Das ist ja die sich bildende Megamaschine, dass alle abhängig sind vom Markt, von der Produktion von anderen, dass sie nicht mehr selber produzieren kann und so weiter. Ne? Dass wir sind abhängig von der Stromversorgung, der Wasserversorgung, den Verkehrsnetzen und den Supermärkten. Ne? Und ohne das sind wir sofort erledigt. Das ist ja schon Megamaschine, ne? Das ist ja klar, ja. Da sind wir zwar immer noch Individuen mit ihrem eigenen Leib, aber das hört jetzt auch noch langsam auf. Ne? So, ja. so ist ja der historische Prozess verlaufen. Und deswegen ja,
dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Also,
ja, gezwungenermaßen. Ja, gezwungenermaßen. Ne? Also, und wenn sie das sich leisten können, dass wenn ich aufbegehre, sie mich entlassen können, oder wie bei der Impfgeschichte jetzt, wer sich impfen lässt, wird entlassen. Ja, das ist ja ein Zwangssystem. Da hört ja dann alle Demokratie und alles dann letztlich aus. Aber es geht eben um viel mehr als diese einzelnen Geschichten. Es geht um diese gesamte Tendenz, die in die Megamaschine führt und der dann natürlich genau das eben nicht sein soll, dass die Leute genau das Gegenteil wieder machen. Ne? Das ist ja die Frage, wie kommen wir jetzt dahin? Ne?
Also wie wir aus diesem postmodernen Totalitarismus in die Eigenverantwortung, in die eigene Bildung, also dass wir uns das alte Wissen auch wieder aneignen. Also sprich die Ernährung. Es gibt ganz interessante Ernährungssysteme von Weston Price, wo eigentlich dargestellt wird, wie früher eigentlich die Ernährung war. Viel fermentieren, viel tierische Produkte. Das wird uns ja alles verkauft, als sei das irgendwie Fett sei irgendwie schlecht und Zucker sei gut.
Ja, klar.
Und damit geht der Mensch ja auch in eine Abhängigkeit von den Industrieprodukten und ja, fühlt sich damit dem Dopamin befriedigt und glaubt.
Inzwischen werden uns Insekten angeboten aus bestimmten Gründen und eben gerade eine total genmodifizierte Ernährung, die ja ein Horror ist, für bisher war auch für viele Konsumenten. Das wird ja alles jetzt vorausgesetzt. Die Vegan-Bewegung wird also benutzt, um da die ganzen Kunstprodukte einzuführen und so weiter. Nach dem Motto, das ist vegan. Ne? Also um bloß kein Fleisch und so fort. Aber das gibt es dann sowieso nicht mehr. Also das heißt, im Moment findet ja ein wirklicher Umsturz statt. Es wird ja ein Teil dieser Moderne wird ja geschleift, aber nicht die Maschinerie. Die alte Maschinerie, aber nicht die neue. Die wird ja jetzt eingesetzt. Und vieles wird geschleift, was bisher also als Fortschritt galten, wo die Leute nicht nur dachten, es spart Zeit, sondern es ist auch schön, mit Motorradfahren ist natürlich besser, als wenn man immer zu Fuß gehen muss und so weiter. Es war ja auch für viele eine Erleichterung, vieles ist möglich geworden, aber der technische Fortschritt hatte nie zum Ziel, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, nie, sondern die Bedürfnisse des Kapitals nach Erweiterung oder eben des Patriarchats nach Vollendung, ne? Keine Natur mehr, das ist das Ideal. Ne? Und dahin geht, das fällt natürlich nicht vom Himmel in 2 Jahren, da braucht es halt dann 2000 Jahre, aber auf dem Weg sind sie ja. Und diese längerfristige Tendenz müssen wir verstehen, um zu wissen, was eigentlich los ist, wie negativ das für uns ist und wo es eigentlich lang gehen müsste. Aber das ist ja überhaupt nicht klar bisher. Ne? Es ist, nützt auch gar nichts.
Haben die Zapatisten in den Chiapas denn was aufgezeigt, wo es lang gehen könnte?
Ja.
Haben die zu übernehmen können?
Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall einer der besten und solidesten Versuche erstmal so insgesamt. Aber die Frage ist halt, wie kann sich sowas ausbreiten und kann sich das überhaupt erhalten? Ich meine, im Grunde genommen brauchst du nur das Militär hinschicken und die Leute alle zusammenschießen, dann war es das. Also das heißt, es gibt ja keine Garantie dafür, dass solche Experimente überhaupt am Leben bleiben können, ne, mit dem, was jetzt da so alles passiert. Also das ist sozusagen, man hat keine Garantie, keine Sicherheit. Die Leute müssen natürlich, was ist die Perspektive? Es geht nur so, dass ich glaube, es muss erstmal ein völliges Umdenken und Umfühlen und Umhandeln auch beginnen. Also Umhandeln im Sinne, bestimmte Sachen einfach nicht mitzumachen und zu verweigern, umfühlen, also wieder den Naturbezug herzustellen und umdenken, eben genau diese Strategie zu durchschauen, der Maschinisierung, bei der wir am Schluss nicht mehr vorhanden sind als Menschen. Das ist also, der Mensch wird dafür geopfert. Uns braucht es nicht mehr. Also es ist im Grunde genommen, ist das ein Angriff auf unser Leben als Menschheit überhaupt, der da stattfindet. Und das wird ja noch gar nicht gesehen alles, verstehst du? Es muss ja eine totale Bewusstseinsrevolution im Grunde stattfinden, um das zu durchschauen, um diese ganzen Dinge zu durchschauen. Und dann, was dann passiert, das kann ich nicht vorhersagen, man kann sowieso nichts vorhersagen, aber das wäre die Voraussetzung dafür, dass die Leute wissen, was los ist und warum es los ist. Erst dann können sie überhaupt irgendwelche Entscheidungen treffen oder überhaupt anfangen, neu zu denken, zu fühlen und so weiter. Das muss ja erstmal stattfinden und das findet ja nirgendwo statt. Ne?
Also das heißt, wir brauchen Festivals oder wir brauchen Konferenzen, auf denen Klartext gesprochen wird, in denen man sich so austauschen kann, dass auch lösungsorientiert gehandelt werden kann. Also, dass Menschen zusammenkommen, auch über Unterschiede hinwegsehen und akzeptieren, dass wir in einer Krisensituation eigentlich sind, aus der wir nur wieder herauskommen, wenn wir uns selbst organisieren und einen anderen Weg einschlagen, einen naturverbundenen, matriarchalen, egalitären Weg. Kann man das so zusammenfassen? Also das heißt, das Zusammenkommen der Gemeinschaft ist auch wichtig?
Natürlich. Also alles, was dazu dahin führt, wäre wichtig. Aber das gibt's ja bisher auch schon alles, ne? Und aber es ist ja nie unter diesem Aspekt gewesen oder hat nicht unter dem Aspekt stattgefunden. Ich finde, die Situation hat sich ja sehr verändert, indem jetzt eine ganz rabiate Politik angefangen hat, die uns, wenn wir nicht aufpassen, bald wirklich entfernt hat oder es uns unmöglich macht, uns noch dagegen zu wehren. Ne? Das ist ja der Punkt. Wenn du einmal mit Chip im Hirn und so weiter, siehst ja das Schweinchen und Äffchen und was der Musk da rumführt, ne? Und die haben ja inzwischen so ein Gel gefunden, wo das wirklich im Hirn auch nicht abgestoßen wird. Das ist ja das Gemeine, dass die ganzen Mechanismen auch angewendet werden und die Naturschranken, und Hindernisse alle beseitigt werden, die das ja verhindern würden, dass sowas überhaupt möglich ist, ein Chip im Hirn. Das Hirn schmeißt das ja wieder raus, ne? Also, nee, das ist inzwischen auch geklärt. Es gibt ein Gel, in dem das eben bleibt und so weiter. Das heißt, es werden, wie auch bei der Organtransplantation, wo dann eben die Abstoßungsreaktion gegen das fremde Organ unterbunden wird, ne, chemisch. Das ist ja immer der Punkt. Das heißt, die Natur wird außer Kraft gesetzt, sozusagen, sich zu helfen. Und diese ganzen Dinge müssen ja mal unter dieser Perspektive erstmal überhaupt in den Blick geraten. Das tun sie ja nicht, ne. Und ich weiß ja, ich kenne auch andere Leute, die mit der Permakultur und so weiter. Dieses Permakulturprogramm hat sich auch nicht großartig ausgeweitet in Australien und sonst so, weil das Problem ist ja, dass hier und da gibt es ja solche Leute und gibt es solche Konferenzen und gibt es alle das, aber insgesamt für die jetzt betroffen sind, die Masse der Menschen, die jetzt betroffen sind weltweit, ist es vollkommen unklar, was das alles bedeutet, was da jetzt passiert. Ne? Und wie du das organisieren willst, dass die Leute da drauf kommen, sie müssen halt auch selber mal was merken. Ich meine, das ist so, ist ja nur auch nicht. Ne? Also ich frage mich, was eigentlich mit dem, was da jetzt passiert ist in den letzten Jahren, was das mit den Leuten eigentlich macht, das frage ich mich ja da langsam. Was da jetzt eigentlich passiert, also muss dieses nicht bloß ein Erwachen geben, sondern ein völliges Umdenken muss da langsam mal in Gang gesetzt werden oder in Gang kommen. Und wenn das nicht in Gang kommt, dann sind wir geliefert. Das ist der Punkt. Also es ist kein Witz. Das Ganze ist ja kein Witz. Ja, Sicherkonferenz.
Das heißt, es läuft so auf die, also nicht mal ein Atomkrieg, der dann zu einem atomaren Winter führt, sondern es läuft, wenn wir den Transhumanisten glauben, in eine Utopie, also eine Dystopie, eine Zerstörung der Lebendigkeit
der
auf der Erde.
Ja, des Menschen selber. Ja. Die sagen, wir brauchen euch nicht mehr. Das sagt der Harari auch ganz deutlich. Wir brauchen euch nicht. Wir brauchen den Menschen nicht. Ne?
Und sind jetzt nicht das, also das Mittel der Wahl, aber deswegen ist die Wortwahl da ein bisschen unglücklich, aber es gibt ein Buch über die Gemeinschaften in Europa, die Eurotopia, und da sind relativ viele Gemeinschaften drin, die, ja, wie du sagst, Permakultur und auch politisch engagiert, also für diejenigen, die es vielleicht interessiert, da ist vielleicht eine Orientierungshilfe, und ansonsten, ja, muss man halt gucken, in welchen, ja, wo man sich organisieren kann und mit wem man zusammenfinden kann, um da konkret an Lösungen zu arbeiten, weil das wollen wir ja alle nicht. Also wir haben ja den kleinsten gemeinsamen Nenner, dass wir leben wollen und das hoffentlich auch Leben fördern wollen, dass wir das auch so verstehen, dass Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten des Lebens bieten wollen für diejenigen, die das dann können. Also unter dem Nenner sollten wir doch eigentlich in allen Couleuren uns zusammenfinden. Also müssen wir jetzt auch parteiübergreifend von links bis ganz rechts uns zusammentun, um gemeinsam aufzustehen? Oder sollten wir lieber ja erstmal unter uns probieren, im Kleinen mit den Gemeinschaften, die da sind?
Diese Fragen kann ich überhaupt nicht beantworten. Ich kann nur sagen, die Leute müssen alles das machen, was überhaupt geht. Was ein Tipp von mir wäre, eher auch die indigenen Völker im Süden, die sind viel freier in ihrem Urteil und viel weniger maschinenorientiert oder entwicklungsorientiert. Das ist ja auch meine Erfahrung. Ich war selbst lange im Süden. Das ist eigentlich das, was interessant ist. Die haben, also wie die Zapatisten zum Beispiel in Mexiko, gibt es auch anderswo, überall eigentlich, wo Alternativbewegungen im indigenen Bereich, also den Ex-Matriarchaten sozusagen, stattfinden. Da sind die Leute viel freier und viel weiter weg von diesem ganzen Fortschrittsglauben und dem Glauben ans Patriarchat und so weiter. Von denen könnte man enorm viel lernen. Also sich mit denen zusammentun, fände ich zum Beispiel sehr gut. Weil wir hier im Norden so viele, wir sind ja immer im Mittelpunkt dieser Entwicklung gewesen, haben das immer positiv gefunden. Und das den Leuten, also diese patriarchale Weltsicht, den Leuten wieder auszutreiben, das ist, glaube ich, ohne Hilfe aus dem Süden so irgendwie unmöglich. Also das kann ich also nicht erkennen. Da brauchen wir schon noch ein paar andere Kontakte als die, die wir hier so unter uns haben. Also das wäre so mein Tipp. Also dass man sich dann noch anders orientiert und andere Erfahrungen zu Rate zieht und andere Selbstverständlichkeiten. Also die Selbstverständlichkeit der herrschaftsfreien Existenz, also die haben wir ja nun nicht gerade geerbt. Also das ist, ja, also, aber ich kann nur das so.
Ja. Darf ich noch ganz kurz fragen, vielleicht als Abschluss, wie hast du das persönlich geschafft, noch bis ins hohe Alter so geistig fit zu sein, so belesen zu sein? Und so aufgeklärt zu sein, will ich jetzt mal sagen. Also mich beeindruckt das sehr.
Aufgeklärt ist gut. Nein, ach Gott, ich hatte halt, was heißt, wie mache ich das? Ich mache gar nichts. Ich mache das, was zu mir gehört. Ne? Ich wollte immer dahin, wo ich noch nicht gewesen war. Und ich wollte immer wissen, wie es ist, wenn man woanders geboren worden wäre. Und ich wollte immer genau das nicht tun, was ich hätte tun sollen. Das heißt, ich war immer unterwegs weltweit und habe immer meine Erfahrung gemacht. Und die habe ich jetzt. Und ich wollte halt immer wissen, wie ist es und warum ist es, wie es ist. Ne? Und das habe ich jetzt zusammengetragen in dem Väter des Nichts-Buch, das ich ja natürlich empfehle, ist ja klar. Weil da jeder drauf kommen muss, also irgendwie, also das, es gibt es nicht, es gibt keine umfassendere Theorie dazu, wie die Welt dahin gekommen ist, wo sie jetzt ist. Und das war halt meine Lebensaufgabe, das mal ein bisschen genauer zu erklären. Und das habe ich auch so weit geschafft. Und ja, alles andere kann ich ja nicht. Ich habe halt auch Glück gehabt und so, ne? Ich meine, mit zum Beispiel bin ich nicht großartig krank gewesen und so weiter, also bisher. Das heißt, ich hatte also eben auch die körperlichen Kräfte und nicht nur die geistigen, das auch durchzuhalten und so weiter. Aber das kann man sich ja nur wünschen, aber das kann man nicht voraussetzen. Ne? Ja. Also ich denke mir, mein Motto ist immer, jeder und jede tut, was sie oder er kann. Und dann kommt einiges zusammen. Ne? Man muss halt schauen, wo sind auch die Begabungen und wo zieht es einen hin und was will man eigentlich machen? Also da nützen auch so Programme nicht viel. Da muss man also mehr auch so der eigenen Nase folgen, glaube ich, ne? Und sich das nicht so vorschreiben lassen. Also ich hätte ein ganz anderes Leben geführt, wenn ich den Vorschriften gefolgt wäre. Bin ich aber eben nicht. Und ja, das muss man halt auch sich trauen, sozusagen, weil das ist auch gefährlich und es gibt auch Schwierigkeiten und so weiter. Aber naja. Das muss halt jeder für sich dann irgendwie sehen. Insofern glaube ich schon, dass es auch individuelle Entscheidungen sind, die aber natürlich in diese Zeit gehören. Also ich bin in eine Zeit gekommen, in der auch zum Beispiel die Universitäten offen waren für Alternativen und für Reformen, wie das damals hieß. Im Gegensatz zu heute waren die Reformen ganz anders. Sonst wäre ich zum Beispiel da gar nicht gelandet in irgendeiner Universität. Heute würde ich zum Beispiel in keiner Universität landen. Aber damals war das willkommen und war das möglich und von da aus konnte ich dann einiges an diesem Erkenntnisinteresse, ich hatte einfach immer dieses Erkenntnisinteresse, wie ist es denn, wo und warum, dem konnte ich folgen. Ne? Wenn heute geht das vielleicht gar nicht mehr so ohne weiteres. Ne? Also ich kann da jetzt keine Rezepte verteilen, aber
ja, die Cancel-Kultur ist gefährlich geworden. Also es ist auch im universitären Bereich.
Furchtbar, ist ja entsetzlich. Ja. Entsetzlich. Genau da würde ich nie im Leben mehr landen. Ne?
Ja.
Ja, also das ging mir schon so, als ich sollte mal nach Kanada sein. So, also in diese ganze weiße amerikanische Wissenschaft eine Weile. Und da dachte ich, nee, da will ich bestimmt nicht hin. Da möchte ich lieber nach Kinshasa gehen, ne? Also in den Kongo und da irgendwie was machen, also an der Uni oder falls überhaupt Uni, als in dieser weißen amerikanischen Mittelklasse. Ne? Also das sind so Milieus, wo nichts gedeihen kann. Also jedenfalls nichts, was mich jetzt berühren würde. Ne? Das sind aber so Sachen, die man halt, wo man persönlich einfach durch muss. Und was die Leute heute erleben, ist eben was ganz anderes. Und wie sie da rauskommen können, wie sie überhaupt Erfahrungen machen können, was das heißt, mit der Natur zu leben und nicht gegen sie, das muss man erstmal, man muss das ja auch sinnlich erfahren, die Kinder müssen das erfahren und so weiter. Das kann man ja nicht einfach nur propagieren, das muss man ja machen. Ne? Man muss also auch das finden, wo ist das, wo geht das überhaupt und wie geht das, wenn ich in so einem Hochhaus lebe, der Ivan Illich mal sagte, Erziehung für ein Leben im siebten Stock, danke, nein. Ne? Das geht eben nicht, ne? Du mit deinen Büffeln da, das ist natürlich eine andere Welt, ne? Aber wer kann da schon hin?
Ne? Ja, ja, ich denke mal, also hier könnten schon relativ viele hin, weil, also ja, gerade ja. Die Ukraine ist jetzt ja fast entvölkert und es bräuchte hier jetzt junge Menschen noch und nöcher und hier gibt es Häuser und Land, hier gibt es noch Almenden, die Tiere sterben, weil sich niemand mehr drum kümmert.
Klar.
Ja. Ich frage mich schon, wo sind eigentlich die ganzen jungen Stadtmenschen, die eigentlich raus wollen, die glauben, sich kein Land leisten zu können. Also ich bin da schon ein bisschen verzweifelt, will ich mal sagen, weil es bräuchte hier nur Hände. Hände, hast die sensen, denn, Hände, die melken,
hast
Hände,
du die denn Käse machen. Ja, ja. Und, also, und du propagierst ja. Das ja auch, aber gibt es denn da keine Antwort?
Ja, es gibt immer mal wieder junge ja. Menschen, die kommen, aber sind alle eingebunden in ihr System und sind eigentlich schon nicht mehr frei. Wenn sie zu mir kommen, dann haben sie mal ein halbes Jahr vielleicht Maximum.
Sind schon in der Megamaschine,
und
ja.
Haben schon 1000 Verantwortungen und Versprechungen und Ausbildungen, die sie machen müssen und sind einfach komplett drin. Also es ist kaum jemand mal, der so mutig ist. Von den 200 Volontären, die wir hatten, sind es vielleicht 4, 5, die sich jetzt selbstständig gemacht haben und auch so ein ähnliches Leben führen. Aber das finde ich ernüchternd wenig.
Ja, und vor allen Dingen, es müsste sich auch ausbreiten. Also von den rein landwirtschaftlichen Sachen, also die man halt braucht, weil man was zu essen braucht, müsste es dann auch ein Handwerk sich weiterentwickeln. Das heißt, so eine Kultur müsste sich ausbreiten. Das hat es bei den Zapatisten ja auch gegeben. Ne? Dass die also dann, es braucht dann eben plötzlich einen Tischler und es braucht Leute, die irgendwelche Klamotten nähen können und so weiter. Also das heißt, das muss eine sich ausbreitende, dynamische Geschichte sein. Ne?
Ja.
Meiner Erfahrung nach. Es nützt also nichts, wenn da mal so eine Kommune existiert oder sowas, sondern das muss eine sich ausbreitende Dynamik haben, in der immer mehr von dem, was zum Leben wirklich benötigt wird, auch selbst hergestellt werden kann und man eben nicht, wie ich von anderen Permakulturisten kenne, die dann halt auch dauernd, die können halt ihr Getreide nicht selber anbauen, ne? Oder sie können halt ihre Steinhölzer nicht.
Problem.
Ja, klar.
Und hier ist es ja auch so, dass es hier gibt es ja diese Selbstversorgerstrukturen, aber sie degradieren halt, weil für die jungen Menschen die Städte, also diese Metropolis ist halt so attraktiv, dass natürlich. Wenn sie einmal dort gewesen sind, dann kehren sie nicht wieder zurück. Also dieser Spruch, es geht nicht zurück mehr, das ist halt.
Das ist ein bekannter Effekt und deswegen sage ich, das geht nur, sie kommen nur wieder zurück, wenn ihr in ihrem eigenen Ursprungsort eben diese Dynamik angefangen hat, dass sich das ausbreitet. Ich kenne das auch aus den noch matriarchalen Gesellschaften, die jungen Männer sind plötzlich weg und gehen dann doch hauen ab, ne? Und kommen wieder mit irgendwelchen patriarchalen Ideen und so. Also sowas, ne? Dass die, wie früher war das immer so, dann die Bauern, die Söhne mussten in den Krieg und wenn die wiederkamen, waren die so anders, dass sie eben auch nicht mehr Bauern sein wollten. Weißt du, so diese typischen Effekte, das ist ja bekannt aus der Geschichte auch, wie das funktioniert. Und heute natürlich umso mehr, ne? Die kommen halt, da machen wir mal Urlaub und so. Aber das selber machen, also meine Freunde da zum Beispiel in La Palma, auf den Kanaren, die dann Permakulturhof haben, die sind da praktisch die einzigen weit und breit, obwohl drumherum das ganze Land vertrocknet alles und so weiter, keiner kümmert sich. Das wäre die ideale Möglichkeit, dass der Nachbar fängt das auch an und so breitet sich das überall aus. Aber ich kann es nicht erklären, warum das nicht stattfindet. Ne? Wenn welche schon da sind, die angefangen haben, dann wäre das eigentlich nur logisch, dass sich das weiterentfaltet. Und die Leute haben auch verschiedene Bedürfnisse und Fähigkeiten. Es kann nicht jeder mit der Nähmaschine umgehen und es kann nicht jeder einen Schrank zimmern und so weiter, dass diese Fähigkeiten sich da ansammeln, ne? Also und dass so eine Dynamik, so eine eigene Dynamik entwickelt als Perspektive, das ist im Moment wirklich nicht der Fall. Und ich kann nur sagen, es ist eben diese mimetische Sphäre dieser Entwicklung, des technischen Fortschritts, der die Leute immer noch fesselt. Diese Ideologie muss wirklich durchbrochen werden, dass diese Faszination aufhört. Das ist eine Faszination zum Tode, ne? Und weg vom Leben. Und das ist ganz schwierig. Also ich meine, das ist eine fürchterliche Situation, in der wir sind. Wie willst du das machen?
Ja, wir müssen, also ich glaube, der Anfang ist erstmal diese Entgiftung, also dieses Detox. Ist ja auch immer wieder ganz hip, das zu behaupten, ich mache jetzt erstmal Detox, aber dass es halt sehr umfangreich geschehen muss, damit die Menschen klarkommen und dann halt, wie du sagst, wie bei der Barbara Graf auf La Palma, einen Workshop machen, damit man versteht, wie es geht und dann vielleicht Land besetzen oder halt in Regionen.
Also Land besetzen ist ja, also Land besetzen ist wirklich eine Illusion. Ich meine, das habe ich in Venezuela gemacht, damit bei den Bauern, da bin ich immer mit auf die Landbesetzer, haben sie mich immer aus dem Bett geholt nachts. Aber das kannst du hier nicht machen, du kannst du hier in Tirol nicht Land besetzen. Das geht einfach nicht. Nein, ich meine, das ist Quatsch, ne? Dann müsste, das erdet ja sofort aus da kommt halt die Polizei und das war's, das ist einfach lächerlich. Das geht so nicht, ne, Land besetzen. Ich habe mit der Barbara auch darüber geredet und dem Erich. Du kannst nicht einfach hier im Land besetzen. Das ist Quatsch. So geht das nicht. Es muss eine ganz andere Politik, es muss also irgendwie von unten her etwas geschehen, was andere mitnimmt und mitreißt. Ne? Und jetzt kommen so viele Veränderungen auf uns zu und sind ja schon im Laufen durch diese C-Krisen, die verschiedenen aller Art, dass natürlich viele Leute jetzt auch aufmerksamer werden, als sie vorher waren. Ne? Aber ich wage da nicht irgendeine Prognose abzugeben. Aber wenn die Leute kapieren, es geht um ihr Leben, wirklich um ihr Leben, dann wird da vielleicht was passieren. Aber solange die immer noch glauben, dass das alles noch gut geht und so.
Ja. Vielleicht mit Kooperationen. Also wir sind ja hier etabliert in der lokalen Bevölkerung und haben dadurch Zugriff auf die Allmendeflächen. Und das sind hier in unserem Fall fast 2000 Hektar Weideland und auch teilweise Wald. Also hat man hier auch Potenzial. Und vielleicht findet man ja Landbesitzer, die Interesse haben, Alternativen auszuprobieren. Aber ich bezweifle auch, dass das jetzt in Deutschland möglich ist oder im deutschsprachigen Raum. Aber hab erstmal vielen, vielen Dank. Ich finde, das ist ein ganz guter Abschluss und können vielleicht nochmal an anderer Stelle das erweitern oder weiterführen. Mhm. Aber so wollen wir erstmal das genau zum Abschluss bringen.
Okay. Ja? Ja, fein.
Okay, dann hab erstmal vielen Dank. Also wir warten auf dein Buch ganz gespannt.
Ja, ich auch. Okay, ich sag euch Bescheid. Und macht doch mal, ihr könnt uns ja auch mal was schicken, dass wir das auch mal propagieren auf unseren Websites und so irgendwas über euch oder so, dass da ein bisschen mehr rumkommt, ne?
Ja, wir haben gerade uns beschlossen, jetzt wieder Öffentlichkeitsarbeit zu machen.
Mal.
Dann
bitte.
Bleiben wir in Kontakt.
Dann machen wir mit. Okay, bis bald.
Vielen, vielen Dank.
Liebe Grüße. Tschüss.
Okay, mache ich. Tschüss.